Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Es ist Donnerstag, 19. März und heute gibt es Ärger für den jungen Jesus. Wir sprechen gleich darüber und zwar wie jeden Tag in dieser Woche mit dem Bibeltheologen Dr. Gunter Fleischer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön und herzlichen Glückwunsch allen, die heute Namenstag haben am Fest des heiligen Josef.
Genau, heute ist der Josefstag, das dürfen wir nicht vergessen. Und der Josef, der wird gleich in der Bibelstelle des Tages eine wichtige Rolle spielen. Wie gesagt, wir sprechen da gleich. Jetzt sprechen wir aber erstmal über Sie, weil ich sage ja jedes Mal, wir wollen unsere Gesprächspartner auch ein bisschen kennenlernen. Und in Ihrem Fall lohnt sich das mehr, als man sich das vorstellen könnte, denn Sie sind zwar ein sehr profunder Kenner der Bibel, aber Sie haben auch sehr viel im Bereich der Musik zu tun, denn Sie komponieren auch. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie, Sie machen das ja auch schon länger, dass Sie gesagt haben, ich möchte Musik schreiben, neue Musik komponieren?
Eigentlich ein Ausweichmanöver am Anfang. Ich wollte Klavierspielen lernen, durfte aber nicht. Meine Eltern sagten, nö, wir wollen kein Klavier. So, damit bin ich nie zu einem wirklichen ausübenden Instrumentalisten geworden. Andere Instrumente scheinen mich nicht interessiert zu haben. Und ich habe zwei Zugänge im Grunde zur Musik gefunden. Das eine, weiß ich noch, war gleich beim Eintritt aufs Gymnasium. Der Musiklehrer präsentierte uns kleine Biografien mit Bild und Text von großen Komponisten. Und ich fand die vom Äußeren schon so spannend, vorne drauf war immer so ein schönes Porträtbild von den Komponisten Bach, Händel, Haydn, Schubert, Brahms. Da ich meinen Eltern sagte, die will ich kaufen, gib mir das Geld mit. Ich meine, jedes Heft hätte damals 5 D-Mark gekostet. Habe ich alle gekauft. Und das Zweite, ich habe in unserem Keller, ein bisschen später, einen Plattenspieler gefunden mit einer Probeschallplatte. Heute nennt man so Sampler, gab es damals noch nicht den Ausdruck. Und hörte zwei Werke, unter anderem, da waren Ausschnitte draus, von Händel, ein Concerto Grosso und vor allem von Brahms, die erste Sinfonie. Und die hat mich vom Hören so beeindruckt, dass ich irgendwann mir die Partitur dafür gekauft habe und über das Hören Notenlesen gelernt habe, also Partitur lesen. Und dann kam irgendwann die Wahnsinnsidee, nur ein bisschen größenwahnsinnig, was der Brahms kann, kannst du auch. Nein, aber ich fange mal an, selber was zu schreiben. Das war natürlich am Anfang sicherlich sehr stümperhaft, aber auf jeden Fall die Idee, selber zu schreiben, die ist da entstanden und hat sich dann immer weiterentwickelt und jetzt ernsthafter. Und dann habe ich also auch durch Anregung entsprechend Literatur gelesen, Kontrapunkt, Harmonielehre, was man so braucht und dann weitergemacht.
Sie haben weitergemacht und Sie haben es angesprochen, komponieren ist ja nicht einfach, ich schreibe irgendwas auf, sondern es gibt klare Regeln in der Musik, Dur, Moll oder eben auch wenn man dieses Schema durchbricht, auch da gibt es Regeln. Woher kommen denn so Ihre Ideen fürs Komponieren?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe sicherlich auch einiges im religiösen Bereich geschrieben. Dann kommen die Inspirationen von den Texten her. Also weiß ich, es gibt so ein Stück für Orgel, Veni Sancte Spiritus, also über die Pfingstsequenz, komm Heiliger Geist. Und die Grundidee, um es jetzt nur ganz kurz zu sagen, ist, ich lasse in der Orgel hören, die Welt mit ihren Nöten, in die dann hinein der Geist kommen soll. Also diese beiden Aspekte, wie die zusammenkommen, die Welt und der Geist. Das macht dann das Stück aus. Es gibt aber auch völlig weltliche Stücke, wo ich entweder frage, wie fülle ich eine gegebene Form mit Inhalt? Das kann sehr klassisch oder fast oder barock sein. Es gibt ein kleines Klavierstück, eine sogenannte Passacaglia, heißt, man hat ein Thema, das im Bass läuft und sich immer nur wiederholt. Und darüber baut sich etwas Melodisches auf. So, wie bringe ich diese beiden Welten von ständiger Wiederholung und der übergeordneten Melodie zusammen? Wie fülle ich die neu? Oder ich habe eine eigene Vorstellung, die nenne ich ganz gern. Ich führe ein Selbstgespräch und daran teilzunehmen, lade ich die Hörenden ein.
Das haben Sie wirklich schön ausgedrückt und zum Komponieren gehört ja auch dazu, dass es irgendwann eine Uraufführung geben soll und geben wird. Das heißt, im stillen Kämmerlein schreiben ist bestimmt schön und unterfüllend, aber man möchte ja auch, dass die Menschen es hören. Wie ist es für Sie als Komponist, wenn Sie denn das erste Mal öffentlich Ihr eigenes Werk hören?
so ein unbeschreibliches Gefühl, weil ich da natürlich auch sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Das hat der Ruhestand ermöglicht, vor allen Dingen. Also ich habe gefunden einen, professionell jetzt, einen Geiger und einen Cellisten. Und dann haben wir im Foyer der Bonner Oper, jetzt gar nicht vor der Öffentlichkeit, aber als Aufnahme zumindest schon mal, ein Duo für Violine und Cello aufgenommen. Und da habe ich das zum ersten Mal professionell gehört. Ich hatte es vorher schon mal von zwei, sagen wir mal, Halbprofessionellen gehört, aber jetzt wirklich von Profis, auch mit entsprechender gemeinsamer Vorbereitung. Und das ist ein Erlebnis ohnegleichen.
Das ist jetzt schon fast ein harter Cut, weil wir jetzt von Ihrem Hobby, Ihrer Leidenschaft zu Jesus kommen, der das macht, was Zwölfjährige machen, nämlich er treibt seine Eltern ein bisschen in die Verzweiflung. Also wir schauen jetzt auf den jungen Jesus, der, wie gesagt, seine Eltern in große Sorgen stürzt. Und zwar im zweiten Kapitel, die Verse 41 bis 51.
Aus dem Lukas-Evangelium. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen, und seine Mutter sagte zu ihm: »Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Da sagte er zu ihnen: »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam.
Das war das Lukas-Evangelium mit einer besonderen Episode von Jesus im Tempel. Herr Dr. Fleischer, kann man also den Ausflug von Jesus als eine Art pubertärer Protest verstehen?
Das ist zu modern gedacht in dem Fall, würde ich sagen. Ist zumindest nicht die Idee des Lukas-Evangeliums. Wir befinden uns ja wegen des Josef-Festes heute nicht bei Johannes, wie sonst die Tage, sondern im Lukas-Evangelium. Sondern bei Lukas ist die Idee: Dieser Jesus wird sich bewusst, wohin er eigentlich gehört. Das ist ja eine Frage, die sich im Johannesevangelium nicht stellt. Wir hatten gestern darüber gesprochen, bei Lukas aber sehr wohl, wegen dieser Frage, seit wann ist Jesus Gottes Sohn? Und die Antwort des Lukas-Evangeliums wie des Matthäus-Evangeliums ist ja seit der Geburt. Also diese besondere Thematik der jungfräulichen Empfängnis. Das heißt, sein Dasein ist geistgewirkt. Darum geht es letztlich, also eigentlich gehört dieser Jesus, was immer man sich jetzt unter der jungfräulichen Empfängnis vorstellt, aber er gehört ganz auf die Seite Gottes. Und dessen wird er sich hier bewusst, einerseits selber: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und auf der anderen Seite macht es Lukas hier auch noch mal den Lesenden seines Evangeliums deutlich. Ja? Jetzt seht ihr noch mal, wo der hingehört. Ich habe es euch ja schon mit der Kindheit, mit der Geburtsgeschichte erzählt. Und hier wird es noch mal deutlich.
Wenn ihm jetzt klar wird, wo er hingehört, heißt das ja ein bisschen, dass er vermeintlich korrigiert, wo er bisher zugehört hat. Und da geht es ja quasi um seine Familie. Also Maria spricht von Josef als seinem Vater und Jesus verweist auf den Tempel und auf seinen Vater dort. Das haben sie eben auch gesagt. Aber ist das nicht ein bisschen gemein vom Zwölfjährigen gegenüber Josef?
Das ist eine gute Frage. Auch die würde ich erstmal sagen, beantworten mit Ja. Klingt jetzt wenig fromm und möglicherweise springen mir wieder einige ins Gesicht. Es gibt eine interessante Beobachtung. Wir wissen ja wenig und aus der Heiligen Schrift ganz wenig über den jungen Jesus. Eigentlich fangen die ganzen Erzählungen ja an mit dem erwachsenen Jesus, der am See Genezareth auftritt. Aber sowohl hier wie in einigen wenigen Stellen aller Evangelien, auch des Johannesevangeliums, vor allen Dingen aber in einem nicht in der Bibel stehenden Evangelium, den sogenannten Kindheitsgeschichten, ist der kleine Jesus immer und der junge Jesus ein frecher Kerl. Also es scheint eine Tradition zu geben, dass Jesus zumindest mit seiner Verwandtschaft Probleme hatte und da sehr harsch im Umgang war. Also ich nehme mal zwei Beispiele, die alle kennen, die jetzt genau hier reingehören. Im Markus-Evangelium kommen irgendwann mal die Mutter und Geschwister Jesu und wollen mit ihrem Bruder, also Sohn, sprechen. Und dann sagt er, nein, nein, zu mir kommen nur die, die den Willen Gottes tun, und lässt die da draußen stehen. Im Johannesevangelium hört man meistens gar nicht mit bei der Hochzeit zu Kana. Wenn die Mutter Jesu, also Maria, Jesus anspricht, erste Reaktion: Frau, was willst du von mir? Das ist auch im Griechischen eine sehr unfreundliche Anrede. Also dieser Grundton der Harschheit, Frechheit ist vielleicht ein bisschen viel, aber auch einer gewissen Respektlosigkeit, scheint zur Tradition Jesu zu gehören. Und die hören wir auch hier beim Lukas heraus. Es ist so.
Das ist so. Und gleichzeitig wird seine Weisheit gepriesen, dass er so verständig ist für einen Zwölfjährigen. Woher kommt denn diese Weisheit?
Jetzt sind wir wieder beim Lukas. Sie ist mitgegeben mit seiner Herkunft. Wir erinnern uns, eindeutig ist seine Herkunft, sein Dasein geistgewirkt. Also, Heiliger Geist wird über dich kommen, wird der Maria gesagt. Wie immer wir uns das jetzt vorstellen im Konkreten, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass von Anfang an, schon von der Geburt an, dieses Kind, auch das schon im Mutterleib heranwächst, vom Geist erfüllt ist. Und das unterscheidet übrigens diesen Jesus von Johannes dem Täufer. Das Lukas-Evangelium hat die Besonderheit, die Geburtsgeschichte Jesu genau parallel zur Geburtsgeschichte des Johannes zu erzählen. Und von Johannes heißt es ganz parallel, das Kind wuchs an Stärke und an Weisheit. Das heißt, er muss so langsam heranwachsen. Jesus wächst nur an Stärke. Die Weisheit ist ihm von vornherein in ihrer ganzen Fülle mitgegeben. Und das veranschaulicht Lukas jetzt eben darin, wie souverän er hier mit den Gelehrten seiner Zeit im Tempel umgeht.
Harsch mit der Verwandtschaft, aber weise im Umgang mit den Gelehrten im Tempel.
Schön zusammengefasst.
Genau, das hat uns heute Dr. Gunter Fleischer gesagt, Bibeltheologe. Und ich freue mich schon sehr auf morgen.
Danke.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.